Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Amen. Ein kleines Quiz am Anfang. Ich suche heute einen Begriff, um den es heute in meiner Predigt etwas gehen soll. Mal sehen, ob ihr draufkommt. Mal sehen, ob ihr starten könnt. Geht los? Ja. Was für einen Begriff suche ich?
Eierkuchen.
Bitte? Eierkuchen verkehrt. Nächste. Nein? Nein, verzweifelt ist es nicht. Angst ist es auch nicht. Nächsten Tipp. Bitte? Scham, das klingt gut. Scham, dann machen wir auch noch zu Ende. Bom. Ups. Schämen, Scham soll heute ein Teil meiner Predigt sein. Da kommt der kleine Arni von der Schule nach Hause am letzten Schultag und sagt, Vati, schau dir mal dieses Zeugnis an. Da sagt der Vater, ist ja furchtbar, schämst denn du dich gar nicht für solche Zensuren? Nö. Das ist das Zeugnis, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Das ist eins von deinen. Wollt ihr noch einen? Der Sohn eines arabischen Scheichs ist zum Studieren nach Berlin gezogen. Nach einer Woche schreibt er eine E-Mail an seinen Vater. Lieber Fadi, Berlin ist eine wunderschöne Stadt. Die Leute sind sehr nett und freundlich. Ich fühle mich sehr wohl hier. Bis auf eine Sache. Ich schäme mich, wenn ich morgens mit dem feuerroten Ferrari auf den Uni-Parkplatz vorfahre. Denn alle anderen Studenten kommen mit der Straßenbahn. Alles Liebe, dein Sohn Ahmed. Am nächsten Tag erhält der Ahmed eine E-Mail von seinem Vater. Mein lieber Vater, ich möchte natürlich nicht, dass du dich schämen musst. Ich habe dir 20 Millionen überwiesen, kauf dir davon eine Straßenbahn. Alles Liebe, dein Vater. Sag mal, schämst denn du dich gar nicht? Diesen Satz haben wir bestimmt schon mal gehört, oder? In unserem Leben. Sag mal, schämst denn du dich gar nicht? Oder vielleicht noch härtere Aufforderung, schäm dich. Und es gibt vielen, was so die Schamesröte ins Gesicht treibt. Manchmal möchte man vor Scham im Erdboden versinken. Ich schäme mich vor meine Eltern. Ja, wenn wir in kleinen Jahren die Kinder zur Schule fahren, dann kann es nicht nah genug ran sein an der Schule. Bei unserem Großen war es dann so, unser Sohnemann, da musste man dann, wo er älter geworden ist, mehr Abstand halten zur Schule. Und am Ende noch um die Ecke anhalten und ja, nicht nochmal huben. Ja. Aber auch umgedreht, ich schäme mich für meine Kinder. Ich schäme mich für meinen Körper. Zu dick, zu groß, zu dünn, zu klein, keine Haare mehr auf dem Kopf. Man schämt sich schnell. Manchmal schämt man sich auch, hätte ich nur den Mund gehalten oder hätte ich den Mund aufgemacht. Also Scham, das ist so, ich habe ein Zitat gelesen von einer, wie heißt sie, die gute Frau, Annie Arnaud, eine Schriftstellerin. Scham ist sicher eines der mächtigsten Gefühle, die man empfinden kann. Man wird voll und ganz davon beherrscht. Und das ist heute ein kleiner Punkt für meine Predigt, dieses Wort Scham und auch das Mittel dagegen, gegen Scham. Meine Predigt steht heute im Römerbrief. Kurze Erläuterung der Geschichte: Der Römerbrief ist ein Brief des Apostel Paulus. Er hat ihn nicht eigenhändig geschrieben, sondern seinem Mitarbeiter Tertius diktiert. Paulus schreibt von Korinth aus, vermutlich im Frühjahr des Jahres 58 nach Christus. Und Paulus hat den Wunsch, die Gemeinde in Rom unbedingt zu besuchen. Er hat viele bekannte und treue Weggefährten dort in Rom. Und sein Brief an die Römer ist so eine Art Vorstellungsschreiben. Er kennt die Gemeinde nicht. Und geschichtlich ist diese Anfänge der römischen Gemeinde nicht irgendwo im geschichtlichen Dunkel. Man geht davon aus, dass die aus einer Mehrheit von Nicht-Juden bestand und einer Minderheit von jüdischen zum Glauben gekommenen. Und dieses Vorstellungsschreiben Paulus enthält seine Lehre. Und die Lehre des Paulus hat einen Mittelpunkt, und das ist Jesus Christus. Nichts anderes. Am Anfang des Römerbriefes gibt er einen kurzen Einblick in sein Leben und er freut sich, diese Gemeinde zu besuchen, um den Christen dazu Mut zu machen und im Glauben zu bestärken. Wie er aber auch erhofft, dass er von dieser Gemeinde selber Kraft bekommt. Das soll die Gemeinde sein. Man geht hin, nicht nur um Kraft aufzutanken, sondern auch um Kraft zu geben. Und wir steigen jetzt mal ein. Jawohl. Römer 1 ab Vers 13. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit, wie bei den anderen Völkern auch bei euch Früchte trägt. Denn ich fühle mich sowohl den Menschen unserer Kultur wie auch denen anderer Völker, Gebildete wie Ungebildeten, verpflichtet. Deshalb wünsche ich mir auch, zu euch nach Rom zu kommen und euch Gottes gute Botschaft zu verkünden. Bis hierher. Eine herrliche Vorstellung eines Predigers. So einen lädt man doch gerne ein, so einen Prediger, ne, der so Power hat. Ich möchte unbedingt zu euch kommen, ich möchte erleben, ich möchte machen, ich möchte tun. Wunderschön. Sofort eingeladen, ne? Nächste Woche Sonntag kann er kommen. So, jetzt geht's los. Jetzt ist mein Vers, um den es heute hauptsächlich gehen soll. Das ist der Römer 1, Vers 16. Wer die Bibel-App hat, der ist heute Tagesspruch in der Bibel-App. War nicht geplant, habe mich heute früh gefreut. Und da schreibt Paulus nämlich: Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Ich habe mir noch eine andere Übersetzung rausgesucht, die neue evangelische Übersetzung. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Der Einstieg war ja ganz gut von Paulus, aber warum jetzt so eine negativ wirkende Aussage? Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für das, was ich euch erzähle. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht, in die Kirche zu gehen. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich Jesus nachfolge. Und man könnte es vielleicht noch runterbrechen: Ich schäme mich nicht dafür, dass ich Christ bin. Warum schreibt das Paulus hier so ausdrücklich? Ich schäme mich nicht für diese gute Botschaft. Vielleicht, weil viele Leute abwinken. Och, der Paulus schon wieder mit seinem Jesus. Oh, so anstrengend immer dieser Jesus. Vielleicht hat er schon viel Ablehnung erlebt. Jetzt kommt der schon wieder daher, immer dieser Jesus. Oder vielleicht wurden die Leute auch zynisch, man muss sich das mal vor Augen halten. Was? Der erzählt wieder was von Jesus? War das nicht einer, der rechtskräftig verurteilt wurde? Da musste eigentlich ganz schön was angekeilt haben, dass sie ihn damals so schlimm hingerichtet haben, ans Kreuz geschlagen haben. Das war ja für die Römer eigentlich eine Hinrichtungsart, die ging ja gar nicht. Nur die Schlimmsten haben das verdient. Jetzt gehen wir von uns aus, da wurde doch rechtskräftig verurteilt. Und jetzt kommt der daher und erzählt uns was von Jesus Christus, lass es. Oder schlägt ihm auch Zorn entgegen. Oh, der Paulus schon wieder. Immer diese Sündenreden, oder? Heutzutage auch nicht mehr gewollt, immer von Sündenreden. Wir sind doch gar nicht so schlecht. Redet er immer von Sünden und Vergebung, dass einer für mich am Kreuz sterben musste. Warum denn? Ich schäme mich nicht. Oder vielleicht wurde er auch einfach nur ausgelacht. Jetzt kommt er wieder mit dem Jesus, der Gottes Sohn sein wollte. Und dann haben sie ihn so behandelt. Ist das krass. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft. Wisst ihr, was ich denken muss? Manchmal jetzt in der heutigen Zeit, auf Arbeiten, auch so in manchen Gesprächen, die man so mitbekommt, muss ich ehrlich sagen, da fällt es mir unheimlich schwer, mit Jesus anzufangen. Weil keiner das mehr groß hören will. Jesus. Spielt Jesus noch eine Rolle in diesem Land? In manchen Kirchen? Ich habe jetzt eine christliche Zeitung abbestellt, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Woche für Woche, schlimme Nachrichten, wir werden immer weniger. Wir segnen dies und wir segnen das und wir machen dies und von Jesus redet keiner mehr. Schäme mich nicht für die gute Botschaft. Schämt ihr euch manchmal, dass ihr Christ seid? Dass ihr vielleicht die Einzigen seid bei euch auf der Straße, auf Arbeit? Gott sei Dank ist das nicht alles. Und da schiebt noch etwas nach. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. So, jetzt ist das wieder so ein Ding. Ich schäme mich nicht. Habe ich mich arrangiert mit. Gut, Paulus, du schämst dich nicht. Alles klar, ich höre dir trotzdem zu. Und jetzt fängt er wieder an. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Da muss ich denn gerettet werden? Müssen Menschen heute doch gerettet werden? Wir in unserem humanistischen Land, müssen wir denn gerettet werden? Wir machen so viel. Gerettet werden, das stößt bei manchen heute doch schon ganz gewaltig auf. Gerettet werden. Und zu dieser Frage, muss ich denn gerettet werden, da habe ich ein wunderschönes Beispiel vor vielen, vielen Jahren in der Predigt gehört von Wilhelm Busch. Ist euch das ein Begriff, Wilhelm Busch? Also nicht dieser Wilhelm Busch, der hier die zwei Buben dort erfunden hat, Max und Moritz, also von dem rede ich nicht. Ich rede von Wilhelm Busch, das ist ein Jugendevangelist gewesen, lebte von 1897 bis 1966, gehörte zu dem Zeit der Nationalsozialisten zur bekennenden Kirche Deutschlands. Ich empfehle sehr die Bücher von Wilhelm Busch, die sind ein Schmaus zu lesen. Also das ist wirklich fantastisch. Und dieses Beispiel, was er gebracht hat, das schwitzen wir jetzt mal in der andere Bräse rein, hat mir damals sofort die Augen geöffnet und war für mich absolut einleuchtend. Er erklärte das folgendermaßen zum Thema gerettet werden. Warum müssen wir gerettet werden? Schaltet das immer wieder ab, oder? Die Welt ist ganz einfach erklärt. Oben ist Gott. Ja, Gott steht über den Dingen. Gott, der Schaffer der Weltall, des Weltall, der Universum. Also Gott ist numero uno. Und hier unten ist der Mensch. Also wir. Ihr. Der Mensch hat ein was an sich. Der Mensch rebelliert eigentlich gegen Gott. Indem er sündigt. Neid. Ich habe das mal gemacht, ich habe mal die Pfeile nett beschriftet und habe in der Gemeinde gefragt, mit was rebelliert denn der Mensch gegen Gott? Wow, da kommt was zusammen. Alter Schwede, habe ich gedacht, das müsste ein bisschen einbremsen. Gib's die Dinger mal vor. Ja? Lüge. Zorn, Begierde, Mord, Streit, Hass, das müsste es gewesen sein. Das sind mal so ein paar Dinge und es gibt noch viel, viel mehr. Also bei einigen finde ich mich wieder, bei Zorn, besonders im Straßenverkehr, ist der Jonas da voll dabei. Lüge. Rutscht uns doch ab und zu mal raus, ne? Dass wir nicht die Wahrheit sagen. Neid, auch wenn wir es unterdrücken wollen, aber manchmal ist das doch da. Ah, und wir rebellieren damit gegen Gott, das ist einfach so. Gott ist dagegen, dass wir so auftreten und wir sind aber irgendwo Menschen. Irgendwo immer Menschen. Also ich war diese Woche oft zornig. Ich komme nochmal auf den Straßenverkehr. Ich hatte es eilig, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und da waren besonders langsame Autofahrer. Und du kannst, also ich, Bei euch ist anders, aber manchmal kann ich nichts dagegen tun. Ja, das ist, oh, das kommt raus, das will sich Luft machen. Und damit reagiere ich aber vollkommen gegen Gott. Und Gott wird auf sowas immer antworten. Bam, ich habe die bewusst größer gemacht. Gottes unversöhnlicher Zorn, steht in Römer 2, Vers 8, wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Und wenn Gott gegen uns zornt, haben wir kleine Menschen keine Chance. Johannes 3, 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihn lasten. Das ist eine Tatsache. Wir hören immer, der liebe Gott, ja, Gott ist Liebe, ja, aber Gott ist auch zornig gegen Menschen, die sündig sind und partout das nicht lassen wollen. Es gibt aber ein Mittel, um mich vor Gottes Zorn zu schützen. Wir haben das heute schon wunderbar in einem Chorus gesungen. Das Kreuz schützt mich vor Gottes Zorn. Und nichts anderes wird mich davor schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, steht im Thessalonicher, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wo bin ich sicher? Um die Gleichheit zu wahren. Es gibt nur Schutz unter dem Kreuz von Jesus Christus, ob mir das als Mensch nun passt oder nicht. Es gibt für Menschen keinen anderen Weg, um vor Gottes Zorn zu entrinnen. Und im Endeffekt das Ziel zu erreichen, hat heute einer wunderbar gebetet, das Ziel zu erreichen. Und unser Ziel ist, ich habe das letzte schon ein paar Mal in Gemeinden gestellt, warum sind wir heute Morgen hier? Was ist denn unser Ziel? Och, lieber Gott, lass es schnell Mittag werden, ich habe Hunger. Was ist denn unser Ziel? Was ist euer Ziel als Christ? Bitte? Bei Gott anzukommen. Was heißt das, bei Gott anzukommen? Klingt auch schön, aber was heißt das im Endeffekt? Ich will nicht in den Himmel. Punkt. Oder? Ich will nicht in den Himmel. Oder ihr nicht? Nee, ich will nicht in den Himmel. Das ist doch das Einzige, was mein Christsein, die Hoffnung meines Lebens als Christ ist, dass ich einmal in den Himmel komme. Weil es existiert ein Himmel und es existiert eine Hölle. Das hört man wenig in Predigten, dass Menschen, die sich nicht für Jesus entscheiden, die nicht ihr Leben auf Gott ausrichten, dass sie einmal in der Hölle enden werden. Nicht nur ein Zeitraum, sondern auf ewig. Das ist doch mein Ziel, dafür nehme ich das doch auf mich, dafür bin ich Christ. Sonst könnten wir uns auch nächste Woche, habt ihr einen Karnickelzüchterverein oder Hühnerzüchterverein, könnten wir uns auch dort treffen. Das ist das Gleiche. Komm mit ein paar Leuten zusammen, quatschen, mehren, gucken die Karnickel an. Nee, wir sind doch deswegen unterwegs, weil wir in den Himmel kommen, oder sehe ich das verkehrt? Das ist mein Ziel. Wir sind halt hergefahren und haben ein Lied im Auto gehört und dann sagte ich zu meiner Frau, oh, da freue ich mich drauf, wenn das hier mal vorbei ist, dieser ganze Spuk und wir sind im Himmel. Jetzt hat der Himmel sofort die Autos so einen negativen Touch, ne? Alle mit Nachthemden und auf der Wolke und am lautesten brüllt der dicke Bayer dort um die Ecke. Das ist nicht der Himmel. In der Bibel steht, er schafft eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und jetzt gibt es hier schon wunderschöne Ecken, ne? Wenn man Natur sieht und wie schön wird dann diese neue Erde sein, wenn dieser ganze Last, die uns dort nicht mehr ist. Keine Sorgen mehr um die Eltern, weil sie schon ziemlich alt sind, keine Sorgen mehr um die Kinder, keine Sorgen mehr um die Arbeit, keine Sorgen mehr um Geld, um Krankheit. All das ist weg. Wir brauchen Rettung als Menschen. Ja, Jonas, hast gut reden. Ja, ich bin ein altgedienter Christ. Das schließt dich nicht aus, dass du Rettung brauchst. Immer und immer wieder. Also, er ist immer da. und dieses Kreuz werde ich ewig in Anspruch nehmen. Ich habe alte Geschwister erlebt, die kurz vorm Heimgang wirklich dort noch ins Straucheln kamen, weil sie nicht klar damit kamen, dass sie so lange aushalten müssen. Mit denen ich gebetet habe, Jesus, bitte hol sie nach Hause, ja, ich möchte hier weg. Und dann war diese schlimme Vorstellung, war Hospiz, ich will ja nicht ins Hospiz, Jesus soll mich holen. Und es ging ins Hospiz, noch weiter runter. Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen die heile Welt zerstöre, aber dieses Christsein ist ein Kampf bis ans Ende. Schaffe ich nicht allein? Schaffe ich eigentlich gar nicht allein? Schaffe ich nur unter diesem Kreuz. Das ist der sicherste Ort. Und wir rennen oft weg von diesem Kreuz. Aber ich muss echt sagen, in meiner DNA ist das wirklich drin. Auch ich renne immer wieder zurück zu diesem Kreuz. Weil, wie Petrus es sagt, wohin? Wohin sonst? Jetzt fragt euch mal selber, wohin sonst? Und wir haben, denke ich, einige schon oft die Dinge durch, wo man gesagt hat, ich habe jetzt erstmal genug, ich will erstmal weg. Lass mich mit Kirche und mit Glauben in Ruhe. Aber wenn du es ehrlich nimmst und dein Herz das schon mal geschmeckt hat, kommst du automatisch zurück. Und Gott bewahre uns davor, dass wir den Weg zurück nicht finden. Jetzt geht es aber weiter. Ich kenne einige, die lesen dann immer heimlich weiter. Na was, wie geht denn die Predigt weiter? Und na, da ist schon ein bisschen was, wir switchen wieder zurück. Nein, zack, nein. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Auch so ein schöner Satz, ne? Den Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Wie ist denn das wieder gemeint? Jesu Berufung, sein aktives Wirken dauerte ungefähr, grob über Daumen gepeilt, 3 Jahre. Die er in Israel wirklich als sicher zu erkennen gegeben hat. Und er war wirklich nur in Israel unterwegs. Und sein primäres Ziel war wirklich, diese Juden für Gott zu erreichen irgendwie. Aber er hatte Begegnung mit anderen Kulturen. Eine ganz krasse Begegnung ist dieser römische Hauptmann, euch allen Begriff, ne? Römischer Hauptmann, der einen kranken Knecht hat. Der schickt dort einen, oder kommt er selber vorbei und sagt, Jesus, ich habe einen kranken Knecht. Und also Jesus wollte mit zu ihm nach Hause kommen. Und er sagt, nee, das reicht, wenn du das sagst. Und dann ist er gesund. Ich bin ein Hauptmann, ich sage, mach dies und das. Und das passiert und da macht's. Und Jesus ist davon absolut begeistert, von so einem Glauben. Jesus, es reicht, wenn du aussagst, der ist gesund, dann gehe ich nach Hause und weiß, der ist gesund. War Jesus begeistert. Es gibt noch eine Begegnung mit einer kanaitischen Frau. Da hatte ich auch viel oder lange Zeit damit zu tun. Ich lese euch mal diesen Absatz vor. Wer mitlesen möchte, Matthäus 15, Abvers 21. Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon zurück. Dort begegnete ihm eine kanaitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Also die war richtig, ne, richtig da dabei. Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Sie hat ihn einmal gefragt, er hatte gar nicht beachtet, nicht mehr darauf geantwortet. Dann sagt er, ich bin nur zu diesen Juden geschickt, das ist ein Volk. Und sie kommt noch näher und wirft sich vor ihm nieder. Ist das schon mal ein Akt, was einen als Mensch dort eine Überwindung kostet. Ne? Stellt euch mal vor, ihr redet mit einem, der lässt euch ja links liegen und ihr rennt den trotzdem hinterher, müsst ihr vor dem auf die Knie gehen. Schwer. Ne? Jesus antwortete ihr, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. jetzt wäre bei mir der Point Zero. Jetzt würde der König Jonas sagen, ich gehe, es reicht. Kann aber nicht wahr sein. Ich nehme es den lauter Bernsbacher nicht weg, um es den harten Steinern hinzuwerfen, um das mal hier aufs Erzgebirge runterzubrechen. Wie würdet ihr euch da freuen, wenn ich das hier so sagen würde? Also ihr harten Steiner, euer lauter Bernsbach ist open. Das ist Wahnsinn. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ja, Herr, trotz dieser ganzen Ablehnung. Ja, Herr, einmal, sie akzeptiert das, ja, gut. Wir leben von den Krümeln und sie nennt ihn immer noch Herr. Das ist wichtig. Ja, Herr. Und ich habe das ein bisschen überspitzt. Jetzt wäre der Punkt, wo der König Jonas gehen würde. Wie oft haben wir denn schon Punkte gehabt, auch im Glauben, auch in tiefen Lagen oder in Anfechtungen, wo wir gesagt haben, also es reicht, Jesus. Und haben damit zu tun gehabt. Jesus sieht das. Und zu dieser Frau sagt er, dein Glaube ist groß. Also bei euch ist es vielleicht anders, aber ich denke manchmal bei mir, oh, das müsste eigentlich noch ein bisschen mehr sein, Jonas, für das Heiligsein, oder? Man muss ein bisschen mehr erfüllen. Man muss ein bisschen mehr machen. Und wenn man dann irgendwo hinfällt, dann fühlt man sich noch viel kleiner. Oder manchmal, wenn mir wirklich schlimme Dinge entgegengeschlagen von Arbeitskriegen und sonst was und ich schaffe es nicht, dort gleich mit irgendwas Geistigen rumzukommen, weil ich das selber erstmal verarbeiten muss, dann geht mir manchmal so, dass ich hinterher denke, oh, warum hat dir da Mut gefehlt? Warum habe ich mich geschämt, das Evangelium jetzt zu bringen? Versteht ihr mich? Jesus sieht das. Und da wird nicht sagen, hey, das war's, ne, raus. Ne, hast versorgt. Unser Glaube wird uns immer was abverlangen. Und unser Glaube ist nie einfach. Es gibt Tage, wo wir den Glauben richtig gut finden, ne, wo man sich richtig gut dabei fühlt. Ich bin Jesuskind und Nachfolger. Und dann noch das letzte Lied im Auto kommt, fantastisch. Und freie Fahrt hast, ne, dann ist es wirklich fein, ne. Aber es gibt auch Tage, wo wir das wirklich buchstabieren müssen. Der Reinhard Bonnke hat das mal in einer Predigt gut gebracht, dieser Petrus, wie der auf dem Wasser gelaufen ist. Habt ihr das schon mal gehört, diese Predigt? Der Petrus ist auf Kommen gelaufen, K-O-M-M, K-O-M-M, immer auf diesen Buchstaben. Hat er schön erklärt. Und von dem Moment, wo er weggeguckt hat von Jesus, dann ging es abwärts. Ich laufe hinter Jesus her, immer wieder. Ich versuche, ich mache. Und immer wieder fällt man hin und dann stehen wir wieder auf. Er hilft mir auf. Zorn, jetzt ist der Punkt. Jetzt. Vers 17. Die Liebe Gottes, sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Glauben. Das kann man noch einfach runterbrechen. Glauben an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Das Glaubensbekenntnis vor Augen, ja. Geboren von einer Jungfrau, gestorben, wieder auferstanden, alles das. Wenn du das bejahen kannst, dann bist du voll im Glauben. Du musst nicht, wer weiß was machen. Wir hatten heute Morgen, ich komme nochmal auf heute Morgen, wir hatten heute Morgen eine uralte CD drin. Die ist so aus den 90er, Ende der 90er. Und da war ja in Deutschland so ein bisschen Bambule. Da gab es Calling All Nations, dann gab es den Jesusmarsch, dann gab es noch irgendwas in Berlin. Und das haben wir immer hingerammelt und da war aber Bolle. Da haben wir gedacht, oh, die Erweckung fängt gleich nächste Woche an. machen, tun, rammeln. Ja. Wer hätte geahnt, dass Deutschland noch so weit runtergeht, auch im Glauben, dass Gemeinden so schrumpfen. Und Corona hat das noch befeuert. Viele Gemeinden sind viele, viele Stühle leer geworden. Viele hat es weggespült. Egal in welche Richtung. Erweckung? Redet noch jemand groß von Erweckung? Machen, tun, 24 Stunden Dauer, Lobpreis, Power, bis du nicht mehr kannst. Jetzt habe ich, am Freitag habe ich gelesen, irgendwo haben sie in Brasilien den Pastor eingesperrt, der hat seine Mitglieder dazu gebracht, extrem zu fasten. Irgendwo im Dschungel haben die so extrem gefastet, dass dort ein paar in der Klinik mussten, weil sie schon mehr tot als lebendig waren. Es ist unnötig. Es ist unnötig. Gestern waren die Zeugen Jehovas seit langer Zeit mal wie bei uns unterwegs und sind von Haustür zu Haustür. Hut ab, dass sie das machen. Aber sie glauben nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und da können sie noch, da kannst du tun und machen, was du willst. Es wird dich nicht retten. Es funktioniert, dieser Glaube an Jesus Christus. Ich habe eine wunderschöne Geschichte gefunden. Wolltet ihr hören? Gut, ich mache Schluss. Wollt ihr die hören? Ja, ich muss aber auch schon ein bisschen anfechten. Das ist in Gemeinden immer. Ich wünschte mir manchmal so aus der Ecke so: Halleluja, Amen, Ruhe. Der deutsche Eichel steht. Geht mir ja selber so. Alles gut. Weil ich erzählt habe, dieser Jesusmarsch, da gab es ja mal diesen Jesusmarsch, kann sich jemand daran erinnern? Jesusmarsch durch Berlin. Und da war irgendeine Gemeinde aus Berlin, das war irgendeine südamerikanische Gemeinde, die haben das Ding dort gerockt. Ne? Die sind dort im Gleichschritt und immer so Musik dazu, ne? Die deutschen Eichen vorne weg und hinterher. Und die sind dort dazwischen drin. Das war eine Stimmung. Das ist Wahnsinn. Da habe ich noch was. Da gibt es doch eine Stelle in der Offenbarung, wo steht, es war eine große Stille. Das ist der Punkt, wo die Deutschen einziehen ins Paradies. Habe ich mal in einer Predigt auch als Witz gehört. Das ist wirklich... Okay, ich komme zu dieser Geschichte, es funktioniert. Ein alter Mann erzählt, während des Zweiten Weltkriegs war ich Aufseher in einem Feldlazarett. Eines Nachts kam ich an das Bett eines jungen Burschen. Er sah mich mit ängstlichen Augen an und sagte: Aufseher, ich glaube, ich muss sterben. Ich bin nicht gerettet und ich möchte nicht so sterben. Können Sie den Pfarrer bitten, dass er mir erklärt, wie man gerettet wird? Sei ruhig, antwortete ich, es wird schon alles gut gehen. Ich wusste, dass er bald sterben würde. Eine Stunde später kam ich wieder an sein Bett und er rang mit dem Tod. Mit angsterfülltem Blick flüsterte er: Es hilft nichts, Aufseher, ich muss sterben, ich bin nicht gerettet, bitte holen Sie den Pfarrer. Er sah so hilflos aus. Nach kurzem Zögern antwortete ich: Hör zu, Junge, ich werde dir sagen, was du tun musst. Ich weiß zwar nicht, ob es Gott gibt, aber meine Mutter glaubte an Gott und sie war eine gute Frau. Ich sage dir jetzt, was meine Mutter mir gesagt hat. Dann kannst du versuchen, ob es funktioniert. Ich zitierte Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Meine Mutter sagte, dass Jesus mich rettet, wenn ich an ihn glaube. Zusammen wiederholten wir den Vers. Der Junge schloss die Augen. Und mit flüsternder Stimme zitiert er immer wieder die Worte: Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, jeder, jeder. Plötzlich sagte er mit klarer Stimme: Aufseher, es funktioniert. Ich glaube an ihn, ich gehe nicht verloren. Aufseher, Ihre Mutter hat recht, warum versuchen Sie es nicht? Ich beugte mich über ihn und mit dem letzten Atemzug flüsterte er: Es funktioniert. Fantastisch. So was brauche ich. Solche Beispiele. Es funktioniert. Dieser Glaube an Jesus wird uns helfen. Es funktioniert. Lasst euch drauf ein. Egal, in welchem Zustand ihr gerade seid und wie groß die Berge sind oder wie mächtig die Goliaths sind, die gegen euch kämpfen. Dieser Glaube wird uns retten. Es funktioniert. Glaubt ihr dran? Ich glaube dran. Amen. Ich bitte zum Segen, dass ihr euch erhebt. Jesus, es ist wirklich wohltuend, dich im Herzen zu tragen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister, alle, die heute hier sind und alle, die auch nicht hier sind, segnest, Herr. Dass du ihnen Kraft gibst im Glauben, Herr. Dass du sie hindurchträgst, dass du sie ausrüstest in der kommenden Zeit, Herr. Und alle Schatten, die da sind und alle Ängste, die da existieren, Herr, kümmere dich bitte drum, Jesus. Jesus, wir sind dein Volk und wir folgen dir nach und unser Ziel ist einmal bei dir zu sein, Herr. Und dazu bitten wir dich, dass du uns dorthin durchträgst, dass du uns Kraft gibst. Wunderbar, dir anzugehören, Jesus. Den Namen Jesus aussprechen zu können, das ist eine Vorrecht, die wir haben. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr. Amen. Amen. Seid gesegnet.